Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Wochenbeginn und auch Monatsbeginn. Montag, der 3. Juni 2024. Andreas ist schon seit Stunden emsig am Werkeln und auf den Beinen. Hat sich jetzt hier niedergelassen in unserem kleinen Studio und ist bestens vorbereitet. Guten Morgen.
Ja, bestens vorbereitet heißt, die Hühner sind gefüttert, die Fische sind gefüttert. Alles ist in Ordnung. Die Vögelchen übrigens auch. Wir füttern die Vögel übrigens auch noch ab und zu mal ein bisschen noch rein in dem Sommer, weil die jetzt gerade Junge haben und brauchen so ein bisschen. Und wir haben ja hier einen Raben, der kommt hier jeden Morgen und jeden Abend und der holt sich dann auch mal ein Schmalzbrot ab. Immer sehr interessant. Aber kommen wir zum Wetter, bevor ich mich hier festrede. Wir haben heute ein bewölktes Wetter, einen relativ dichten Himmel. Es war die letzten Tage sehr sonnig, obwohl Regen vorausgesagt wurde. Und wir hoffen, dass das jetzt wieder auch weiter so geht. Heute erwarten wir allerdings einen gemischten Tag, auch die nächsten Tage mit sonnigen und regnerischen Abschnitten. Und der See changiert in einem Silbergrau, aber davor dieses wunderbare, hell leuchtende Grün der Bäume mit ihren frischen Blättern. Bei euch ist schon alles dunkel und alles schon weit fortgeschritten. Und das ist ja hier richtig am Explodieren. Eine wunderschöne Ecke.
Eine wunderschöne Ecke in einem wunderschönen Land, an einem wunderschönen Tag, mit einem wunderschönen Co-Moderator an der Seite. Ihr merkt, wir versuchen, ein bisschen gute Stimmung zu bereiten, weil die Nachrichtenlage das gerade nicht so hergibt. Aber wir sind trotzdem frohgemut und rattern hier los. Andreas, Welt Online hat gerade etwas enthüllt zu dem Polizistenmord in Mannheim, der ja eigentlich ein anderer Mord werden sollte, nämlich der Mord an dem Islamistenkritiker oder Islamismuskritiker Stürzenberger. Der liegt auch im Krankenhaus. Ihr habt das alle mitbekommen. Wir müssen den Hergang sicherlich nicht mehr en Detail hier schildern. Aber die Welt schreibt heute: Nach dem tödlichen Messerangriff von Mannheim dauern die Ermittlungen an. Welt erhielt nun Informationen aus Behördendokumenten über den Täter. Und demnach wurde sein Asylantrag schon vor langer Zeit abgelehnt. Und im Netz finden sich jetzt mögliche Hinweise auf die Gesinnung des Verdächtigen. Naja, also eigentlich dürfte die Gesinnung schon klar sein. Was ist eigentlich mit dem überhaupt passiert? Da hört man gar nichts.
Ich weiß nicht, also offenbar soll er nicht vernehmungsfähig sein. Das kann natürlich auch gesagt werden, um möglichst nicht noch weitere Emotionen reinzubringen, falls man ihn vernehmen könnte und er dann eventuell sogar ausrastet mit Hasskaspaden, da kann man ja auch mitrechnen teilweise, weil wir haben ja auch gesehen, wie viele Sympathisanten dort mit einem enormen Hass aufgetreten sind. Mich erinnert das übrigens sehr stark an Hans-Georg Maaßen, der schon 2015 gesagt hat, wir wissen nicht, wer reinkommt, und hat genau diese Situation, übrigens ähnlich wie die AfD, 1:1 vorausgesagt, das, was wir heute haben.
Also, Suleiman A. Punkt, das ist der Name des Täters, den Nachnamen, den veröffentlicht man nicht. Der kam nach diesen Angaben im März 2013, also schon vor 11 Jahren, nach Deutschland. Erst war er gemeldet in Frankfurt am Main, dann zog er später in den Kreis Bergstraße nördlich von Mannheim. In Bensheim hat er 2017 einen erweiterten Hauptschulabschluss gemacht. In seiner Freizeit trainierte er den Kampfsport Taekwondo. Er kommt übrigens, habe ich das gesagt, aus Afghanistan. Sein Asylantrag wurde bereits im Juli 2014 abgelehnt. Abgeschoben wurde er allerdings nicht. Und 9 Jahre später haben ihm die Behörden im Gegenteil eine befristete Aufenthaltsgenehmigung nach § 28 des Aufenthaltsgesetzes erteilt. Demnach hatte Suleiman A. Punkt mit einer Frau in Deutschland ein Kind bekommen, das die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und für das dieser Mann offenbar das Sorgerecht trägt. Und das genügte für ein Bleiberecht.
Naja, also allein die Tatsache, dass er 2014 abgelehnt wurde und dann nicht abgeschoben wurde, das zeigt ja die gesamte Misere. Das ist ja das Hauptproblem. Wir haben ja Hunderte und Tausende und viele, viele Zigtausende abgelehnte Asylbewerber, weil Asylbewerber sind klar definiert nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Die erfüllen sie demnach nicht. Und wer illegal sich aufhält in einem Land, muss abgeschoben werden. Das wäre ein Fall für den Verfassungsschutz gegenüber den Behörden, die sich weigern, die Verfassung einzuhalten.
Ja, aber das kratzt ja keinen, ne? Kräht keinen Hahn ab. Und jetzt liegen also der Welt Fotos vor, dass der Afghane sich in den Jahren 2020 bis 2023 optisch deutlich verändert hat. Er hat sich einen Vollbart wachsen lassen und diese eine Spur, die schon erwähnt wurde im Internet, könnte das bislang stärkste Indiz darstellen, heißt es hier, dass nämlich dieser Sulaiman A. eine islamistische Radikalisierungslaufbahn hinter sich hat. Und unter anderem wird hier hingewiesen auf ein vor 8 Jahren bei YouTube hochgeladenes Video, dessen Titel auf einen Mannheim-Bezug des Uploaders schließen lässt. Und im Beschreibungstext heißt es, das Video sei von Sulaiman A. veröffentlicht worden. Und vor wenigen Monaten begann derselbe YouTube-Account nach jahrelanger Inaktivität erneut Inhalte hochzuladen. Und um was hat sich da gehandelt? Um Videos des afghanischen Predigers Ahmad Zahir Aslamiyah, wohl einst Kommandeur der Taliban, der im Kampf getötet wurde und in islamistischen Kreisen als Märtyrer gilt. Und in einem Video des mutmaßlichen Accounts von Sulaiman A. rief dieser Märtyrer, der hier gerade erklärt wurde, zum Krieg gegen den Westen auf. Und am Samstag war es wie Dutzende weitere Videos des Accounts plötzlich nicht mehr zugänglich. Auch das Profilbild des Kanals verschwand. Zuvor war dort das islamische Glaubensbekenntnis auf weißem Grund zu erkennen. Die Welt fragt, wurden die Inhalte auf Geheiß der Ermittler aus dem Netz genommen?
Naja, das ist immer ganz schwer zu sagen. Entscheidend ist dabei, dass hier offenbar mittlerweile die Sicherheit in Deutschland absolut gefährdet ist. Und wenn man sich mit Menschen unterhält, wir leben hier ja so ganz weit draußen in den Pampas und wir haben ja sehr viel Kontakt zu den Menschen, die in normalen Gebieten, wo nicht nur Ballungsgebiete wie Innenstädte, sondern auch auf dem Land. Und die sagen, ich habe abends Angst, nach 17 Uhr, manchmal sogar tagsüber rauszugehen. Also man geht schon raus und hat den Pendelblick, links, rechts könnte da eine Gefahr sein. Kaum einer steigt noch in einen Bus oder in eine Bahn ein, ohne mit einer gewissen Angst vollzogen zu sein. Und das ist so irre, weil ich kenne dieses Land ja nun, ich bin ja schon seit 20 Jahren in Kanada, und ich kenne dieses Land ja noch aus früheren Zeiten. Und das war immer ein extrem sicheres Land. Ich konnte tief nachts in Dortmund in der Innenstadt in jede Parkgarage rein und konnte da alleine durchschlendern, habe mein Auto genommen, bin losgefahren. Es gab überhaupt keine Gefahrenherde in dieser Zeit. Und man hat gemerkt, durch die Veränderung der Politik mit der Ära Merkel ist das Land regelrecht in eine Vernichtung hineinmanövriert worden. Und das ist das, was wir sehen. Das ist keine Frage der Ampelkoalition, sondern Frau Merkel, die CDU und auch der jetzige Herr Merz und alle, wie sie da sind, tragen diese Geschichte mit. Hier liegen die Ursachen und die anderen tragen es einfach nur weiter.
Aber Herr Merzel, Merz, ja passt auch, der wird ja deswegen gar nicht angegriffen oder kritisiert, sondern er tut eigentlich so, als ob das jetzt ein Ergebnis der Ampelpolitik ist. Die hat das natürlich intensiv weiter betrieben. Aber natürlich, wie du gerade vollkommen richtig sagst, das Ganze findet viel, viel früher seinen Anfang. Ich möchte hier mal ganz kurz eine Leserzuschrift mit hineinbringen. Da werden wir darauf hingewiesen, dass der Bürgermeister von Dossenheim, das liegt 20 Kilometer südlich von Mannheim, also dieser Bürgermeister Faulhaber schrieb auf Facebook und X einen Text, der wohl weitflächig von Polizisten geteilt wird. Und da heißt es: Es sind zutiefst verstörende Bilder, die wir vor 2 Tagen alle ertragen mussten. Es sind Bilder, mit welchen sich unsere Polizei jedoch tagtäglich konfrontiert sieht. Männer und Frauen, die sich dem Schutz von uns allen, unserer Demokratie verschrieben haben und dafür immer wieder einstehen, wie auf dem Marktplatz in Mannheim auch. Dass nun ein Polizeibeamter, ein junger Mann, in unser aller Auftrag verstorben ist, dass mehrere Menschen teils erheblich verletzt wurden, zeigt eines. Es bedarf gravierender Änderungen auf europäischer, sowohl Landes- und auch Bundesebene. Es bedarf keiner mitleidigen Worte der Trauer aus Berlin, sondern eines klaren, legitimen Handelns mit nicht mehr zu diskutierenden Folgen für alle, welche sich gegen unsere Werte, gegen unsere Freiheit, gegen die Demokratie und damit gegen uns alle stellen. Und es ist hier praktisch dann ein Stückchen weiter. Ich will das nicht alles vorlesen aus Zeitgründen. Aber dieser Bürgermeister scheint auch ein ehemaliger Polizist zu sein, der sagt, ich habe 23 Jahre diese Uniform getragen und kann mir dennoch nur schwerlich die große Trauer und Verletztheit der gesamten Blaulichtfamilie vorstellen. Familienangehörige, Freunde, Verwandte der Opfer erwarten nunmehr zu Recht, dass auch die Bundes- und Landespolitik endlich ihren Aufgaben nachkommt. Zu unser aller Wohl, für ein friedvolles Zusammenleben in Freiheit. Ja, Andreas, ist noch nicht ganz zu Ende und natürlich, auch das wollen wir hier zum Ausdruck bringen, die Anteilnahme gegenüber dem ermordeten Polizisten, seiner Familie und auch allen anderen Betroffenen, auch Michael Stürzenberger, der noch im Krankenhaus liegt, aber wohl über dem Berg ist. Und Andreas, nicht umsonst sind ja auch andere Islamkritiker, ich denke da an Salman Rushdie oder auch an Hamed, wie heißt er noch, Hamed Salman oder so ähnlich, ich schaue das gleich mal nach, die allesamt über Jahre, Jahrzehnte unter Polizeischutz gestellt werden müssen.
Naja, Stürzenberger, der war ja kein wirklicher Islamgegner, im Gegenteil. Er hat sich ja für den friedlichen Islam stark gemacht, der ja massiv geschädigt wird durch den Islamismus. Was ich ja noch interessant finde von dem Bürgermeister von Dossenheim, dass er schreibt, er wünscht nicht irgendwelche pauschalen Beileidsbekundungen aus Berlin, sondern dass hart angefasst wird. Frage, wie soll das passieren? Wir haben in Berlin aus meiner Sicht eine ideologisch vollkommen verkommene Politikergarde, denen das eigentlich so ziemlich wurscht ist. Zumindest erscheint es mir so. Das Einzige, was dort die Politiker, die Regierung in Berlin stört, das sind die Bürger, die sie zu vertreten haben. Das ist das, was man hier rein interpretieren kann. Wie soll denn eine tatsächliche Veränderung in dieser Politik stattfinden, wenn dieselben Statisten, mit Doppel-A geschrieben, letztendlich ihre ideologische Verkommenheit weiter so durchleben wollen und eigentlich nur versuchen, die Sache gerade zu biegen? Wie komme ich da raus? Man hat sich dermaßen reinmanövriert in diese falsche Politik und jeder Rückschritt wäre natürlich dann auch eine Verletzung der eigenen Eitelkeit, nach dem Motto, man müsste zugeben, dass man sich geirrt hat. Und die eigene Eitelkeit, die ist ihnen noch wichtiger als täglich zum Beispiel zwei Frauen, die traumatisiert werden durch Vergewaltigung. Und all diese Dinge sind eben halt ganz, ganz relevant, mit wem wir es hier charakterlich auch zu tun haben.
Ja, ich habe den Namen übrigens Hamed Abdel Samad. Das ist der Mann, der auf völlig sachliche Weise, ich glaube, er stammt aus Syrien und der seit vielen Jahren eben genau vor diesen Entwicklungen auch gewarnt hat. Ja, und viele andere haben gewarnt, die sich in den letzten Jahren als Verschwörungstheoretiker oder deswegen eben auch Nazis haben bezeichnen lassen müssen, als braunen Bodensatz. Und eigentlich bräuchte man und brauchte man auch damals schon 2015 nur eins und eins zusammenzählen.
Also vielleicht nochmal zum Thema auch Syrien. Es wird immer so eine pauschale Mitschwingung da fabriziert, als ob die Syrer irgendwie besonders gewaltbereit wären. Dem ist nicht so. Ich kenne viele Syrer, die sich zum Beispiel von diesen Menschen dort dramatisch abgrenzen und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Diese Gruppierung, die hier nach Deutschland gekommen ist, hier nach Deutschland ist gut, die nach Deutschland gekommen ist, die sind ja auch im Rahmen des Krieges der USA gegen Syrien letztendlich dann herausgeholt worden. Man muss wissen, dass dieser Krieg in Syrien entstand, wo man dann im Prinzip eine Spaltung vollzog gegen den syrischen Präsidenten. Und diese abgespaltenen, ausgebildeten, durch US beeinflussten Kämpfer, die sind dann dort in Syrien eben halt gegen den Staatspräsidenten vorgegangen. Und als dann Russland gekommen ist und hat Syrien aus diesem Chaos herausgeholt, dann mussten die natürlich weg. Und genau diese Menschen, das sind die meisten, aus denen sich auch diese Flüchtlinge rekrutiert haben. Und das sind natürlich nicht alle, aber viele davon. Deshalb wichtig, dass es keine Pauschalurteile gegen Menschen gibt, die aus einem Land stammen, sondern ganz klar auch geordnet wird, wo sind die Strömungen eigentlich her?
Ich frage mich, was ist das überhaupt wieder mal für eine Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen gewesen? Also ich habe Jens Riewer gesehen bei der Tagesschau, der hat eine Meldung vorgelesen. Da sind weder Zusammenhänge erklärt worden, noch irgendetwas tiefer geschürft worden. Keine Ahnung, 20 Sekunden war die Meldung vielleicht lang. Die hat er dann zur Seite gelegt und ist zur nächsten Meldung gekommen. Hat er natürlich gemacht, weil die Redaktion das so vorgeschrieben hat.
Richtig, und dann stellt sich die Frage, inwieweit eine latente Mittäterschaft bald bei den Medien einzuordnen ist, wenn sie nämlich eine Nachrichtenlandschaft versuchen, so darzustellen, dass die Zusammenhänge möglichst nicht klar werden und Täter und Opfer nicht benannt werden. Damit findet ein Schutz der Täter statt und das ist natürlich erbärmlich. Vielleicht nochmal auf den Polizeigewerkschaftschef Herrn Wendt. Herr Wendt zeichnete sich in der Vergangenheit eigentlich aus durch hervorragende Kommentare. Er war immer ein Kritiker gewesen, auch dieser Politik, und hat sich für die Polizei stark gemacht. Es ist ihm ein dramatischer Fehler unterlaufen in der Kommentierung und man kann nur hoffen in seinem Interesse, dass er sich in aller Klarheit offen für diese Entgleisung entschuldigt, indem er Herrn Stürzenberger quasi gemeinsam mit dem Täter auf eine Stufe stellte und sie beide als Extremisten bezeichnete und wenn die dann aufeinandertreffen, dann kommt sowas dabei raus. Das war so der Tenor nach dem Motto, eine Mitschuld des Herrn Stürzenberger. Real war es so, ein demokratisch korrekter Mensch gibt seine Meinung bekannt im Rahmen einer Offenbarung, eines Standes, den er aufgebaut hat. Und ein terroristischer Attentäter kommt mit einem Messer und bringt Menschen um aus dieser Gruppierung. Das ist eben halt die Tatsache. Und das dann so gleichzustellen, ist wirklich eine Entgleisung, die kaum noch zu bezeichnen ist. Lieber Herr Wendt, man kann nur hoffen, dass Sie hier die Kurve kriegen und jetzt auch die Eier haben zu sagen, stopp, das war ein gigantischer Fehler.
Ein Dialog zwischen Herrn Popp und Herrn Wendt in diesem Fall. Ich kann mich deinen Worten ehrlich gesagt nur anschließen.
Ich schätze ihn eigentlich.
Ja, ich schätze ihn auch eigentlich und umso mehr verwundern diese Aussagen. Die Junge Freiheit schreibt übrigens darüber, warum Michael Stürzenberger vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und zwar, weil er ein Verbot des politischen Islam und eine Überprüfung afghanischer Einwanderer fordert. Und die weitere unangenehme Wahrheiten machen ihn zum Staatsfeind, heißt es hier. Laut der Erklärung liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass Stürzenberger sowie der bayerische BPA-Landesverband verfassungsschutzrelevante islamfeindliche Bestrebungen verfolgen, die auf eine Abschaffung der Religionsfreiheit für Muslime gerichtet sind. Mit BPE ist die Bürgervereinigung Pax Europa gemeint, für die Stürzenberger ja auch an dieser Veranstaltung am Wochenende vor dem politischen Islam gewarnt hat. Die Junge Freiheit fragt aber, was wirft der Verfassungsschutz Stürzenberger konkret vor? Die staatliche bayerische Informationsstelle gegen Extremismus trägt einige Zitate von ihm zusammen, die Verfassungsfeindlichkeit von Stürzenberger belegen soll. Also als erstes nennt man die Äußerung von Stürzenberger wörtlich: Jeder Moslem, der aus Afghanistan als vermeintlicher Flüchtling zu uns nach Deutschland kommt, müsste zunächst genau auf seine Einstellung zum Islam überprüft werden. Und diese Forderung, so behauptet die Behörde, würde die Menschenwürde verletzen und sei geeignet, Muslime als Menschen zweiter Klasse zu behandeln und auszugrenzen.
Ja, und das ist wirklich ein Armutszeugnis für die neue Stasi-Behörde, die früher Bundesverfassungsschutz hieß, glaube ich sogar noch so heißt, aber eigentlich umbenannt werden müsste. Es geht zum Beispiel um das Thema Religionsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland. Die ist im Grundgesetz überhaupt nicht verbrieft, um das mal deutlich zu sagen, sondern verbrieft ist die Ausübung seiner Religion, und zwar völlig frei. Das ist ein großer Unterschied zur Religionsfreiheit. Man darf seine Religion ausüben im Rahmen der verfassungsrechtlichen Ordnung. Und die verfassungsrechtliche Ordnung in der Bundesrepublik ist so geordnet, dass die Religion ganz klar getrennt sein muss von der Regierung, von der Politik. Das ist eine der Voraussetzungen. Wenn wir aber wissen, dass der Islam zum Beispiel im Rahmen eines Kalifats, interessanterweise sind ja viele der auch Islamflüchtlinge oder Einreisenden oder was auch immer, Asylanten, sind ja aus einem Kalifat geflüchtet, um dann in Deutschland ein neues Kalifat dann auch wieder zu errichten, wie sie dann in großen Kommentaren sagen. Und das bedeutet ein Kalifat, dass Politik und Religion zusammengelegt werden muss. Das hat mit Religionsfreiheit nichts mehr zu tun und schon gar nicht mehr mit einer Ausübung einer Religion nach freien Maßstäben, weil hier die Verfassung ganz klar tangiert wird. Also was hier der Bundesverfassungsschutz hier sagt, ist natürlich völlig absurd. Denn dieser Begriff Religionsfreiheit muss erst einmal definiert sein.
Gut, also warum sagt man weiterhin, Stürzenberger muss beobachtet werden? Weil er behauptet, dass Anhänger des politischen Islam das Ziel verfolgen, Deutschland in ein islamisches Land zu verwandeln, in dem die Scharia herrscht. Und laut Geheimdienst verbreite er damit einen verschwörungstheoretischen Ansatz. Der Kritiker meint, Islamisten arbeiteten auf sämtlichen Ebenen in Gesellschaft und Politik daran, ihrer auf weltliche Machtübernahme angelegten Ideologie zur Verbreitung und zunehmenden Einflussnahme zu verhelfen. Also Andreas, ich habe jetzt schon einige Videos im Netz gesehen, wo Anhänger des politischen Islam ankündigen, Deutschland zu übernehmen.
Naja, ist ganz klar. Und das ist das, was da eben Herr Stürzenberger auch sagte, indem er ganz deutlich macht, ein Kalifat soll ausgerufen werden, nicht von allen, von vielen. Und er redet nur über die. Er redet nicht über den Islam, sondern über die Islamisten, die das Kalifat wollen. Und das ist nicht nur sein gutes Recht, sondern das wäre auch die Pflicht von Herrn Haldenwang, dagegen vorzugehen. Wenn also klar gegen die Verfassung verstoßen wird, müssen ganz klare Untersuchungen gemacht werden bei jedem einzelnen Bürger, ist der eben halt extremistisch veranlagt oder nicht. Dass das nicht gemacht wird, sehen wir ja, zu welchen Ergebnissen das führt. Das sind ja die Zusammenhänge.
Ich möchte noch zwei Punkte nennen, die hier aufgezählt werden, warum Herr Stürzenberger beobachtet wird vom Verfassungsschutz. Also, er fordert, die Justiz müsse in Entscheidungen auch die Komponente des politischen Islam einbeziehen. Das ist sein Thema. Während rechtsradikale Gesinnungen längst strafverschärfend wirken, wirft Bayern dem Attentatsopfer vor, dieser verletze mit diesem Ansinnen das Rechtsstaatsprinzip. Die bayerischen Extremismusexperten begründen ihre Einschätzung Stürzenbergers auch damit, dass dieser das Verbot des politischen Islam als größte gesellschaftliche Aufgabe des 21. Jahrhunderts bezeichnet, um ihn aus dem Leben hier in Europa rauszubringen.
Ja, nein. Ich meine, jetzt kann man sagen, das sehen wir anders, dann müsste die Verfassung geändert werden. Wenn aber die Verfassung so ist, dass zum Beispiel jeder frei entscheiden kann, ob er sich als Frau vermummt oder nicht, ob Politik und Religion getrennt wird oder nicht. Solange da nicht eine neue Verfassung ist, gilt die bestehende. Und das Grundgesetz wird ja als Verfassung immer genannt. Ob es jetzt eine ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Es hat Verfassungscharakter. Und da ist es ganz klar geregelt. Und wir können doch nicht einfach sagen, das mischen wir dann einfach mal rund. Das kann nicht sein. Wenn ein Islamist ganz klar diese Verbindung herstellen will, dann muss dagegen vorgegangen werden. Und ich wundere mich darüber, wie verachtend der Bundesverfassungsschutz mit der Verfassung umgeht. Ich kenne keine Behörde, die dermaßen verfassungsfeindlich mittlerweile agiert, wie es der Verfassungsschutz selbst tut. Und das ist wieder diese ideologische Verkommenheit, die ich sehe, die momentan in der Politik herrscht.
Jo, also ich glaube, wir haben über das Thema jetzt genug gesprochen. Es wurde das ganze Wochenende darüber berichtet und wir hoffen, dass wir uns mit solchen Themen nicht öfter auseinandersetzen müssen. Und zwar nicht nur wir, sondern ihr alle natürlich. Nächstes Thema, wo wir auch gezuckt haben am Wochenende. Also Andreas, die deutschen Waffen sind jetzt für die Ukraine freigegeben worden. Es gibt einen fundamentalen Kurswechsel in Berlin. Und zwar ist der am Freitag geschehen, nachdem Joe Biden ja auch amerikanische Waffen für den Ukraine-Krieg freigegeben hat, die gegen Russland gerichtet werden dürfen. Also Deutschland hat sich damit dem Druck der Verbündeten gebeugt, sich der Position der USA angegriffen. Und Angriffe auf russisches Gebiet, ja, aber nur zur Verteidigung der Region Charkiw, heißt es zunächst. Denn diese zweitgrößte Stadt des Landes ist beinahe täglich Ziel von Angriffen, die von Russland ausgehen. Unklar ist, welche deutschen Waffensysteme überhaupt zum Einsatz dabei kommen sollen.
Also die Sache ist die, dass wir hier erstmal erkennen müssen, dass es sich um eine Kriegserklärung jetzt natürlich handelt. Und das ist eigentlich für mich der wirklich dramatische, die dramatische Entwicklung. Also es gibt ja neben der Panzerhaubitze 2000 und dem Mars 2 Raketenwerfer, da gibt es eben halt bei anfliegenden russischen Raketen die Möglichkeit, bereits über russischem Gebiet im Prinzip auch das hocheffiziente Patriot-Abwehrsystem einzusetzen. Patriot ist also keine Angriffswaffe, zumindest ist sie nicht dafür konzipiert, sondern eine Abwehrwaffe. Aber das bedeutet, wenn ein Flugzeug, ein russisches Flugzeug auf russischem Staatsgebiet ist, dass es dann von der Ukraine aus über russischem Gebiet abgeschossen werden kann. Und wenn das dann beispielsweise eine zivile Maschine wäre, weil man das vielleicht verkennt, oder eben halt eine Maschine, die vielleicht einfach nur einen Grenzflug macht auf russischem Gebiet und man schießt die ab, dann ist natürlich ganz, ganz schnell das Problem extrem eskaliert. Und es gab da ja ein Interview mit einem Bundeswehroffizier, dieser Christian Freudig ist das, ne? Der Generalmajor Christian Freudig. Und der sagt also, es ist durchaus denkbar, dass die Patriot-Systeme jetzt auch im Raum Charkiw und über Russland zum Einsatz kommen. Und sie eignen sich hervorragend, sagt er schon ganz stolz, um die russischen Luftfahrzeuge, die die schrecklichen Gleitbomben zum Einsatz bringen könnten, zu bekämpfen. Die große Problematik ist, und das ist das Entscheidende, er vertraut auch darauf, dass die ukrainischen Verbündeten auch tatsächlich alle völkerrechtlichen Zusammenhänge und Rahmenbedingungen einhalten. Nun wissen wir aber, dass die Ukraine im Moment sich in einer Situation befindet, wo sie ganz offenbar verliert und verloren hat. Und wir sehen das ja daran, dass Putin zum Beispiel jetzt gesagt hat in den letzten Wochen, er ist zu Verhandlungen bereit. Man ist immer dann zu Verhandlungen bereit, militärisch, wenn man ganz klar in einer führenden Position im Rahmen dieser militärischen Operation ist. Und diejenigen, die jetzt gerade unterlegen sind, die verweigern natürlich diese Geschichte. Denn was würde in den Verhandlungen passieren? Die Ostgebiete, die würden letztendlich dann Russland zugeordnet werden, die Krim wahrscheinlich auch. Und das bedeutet natürlich, dass dann die Ukrainer fragen, wozu haben wir den Krieg eigentlich geführt? Warum sind so viele Menschen von uns gestorben worden durch eine Fehlentscheidung eines unsinnigen Krieges, wenn wir im Nachhinein nichts von dem erreicht haben, was wir eigentlich erreichen wollten. Und das ist das Punkt, das Dilemma, wo die drinstecken.
Was mich hier etwas beunruhigt, ist, dass dieser Generalmajor Freuding betont, der taktische Einsatz der Systeme sei allein Sache des ukrainischen Militärs. Also er hat da im Bericht aus Berlin wörtlich gesagt, sie können sie im Rahmen des Völkerrechts einsetzen. Wir haben großes Vertrauen, dass die Ukrainer sich nicht nur daran halten, sondern ich wiederhole das deswegen nochmal, dass sie dies auch mit großem taktischen Geschick tun und dabei auch Erfolg haben werden, sagt der deutsche Generalmajor. Andreas, kann man sich das so leicht machen? Ich meine, wir wissen, die Ukraine blutet aus, was das Militär angeht. Da ist großer Druck, da ist auch Hektik, zuweilen Hysterie, das sieht man, wenn Selenskyj wütend reagiert, jetzt auch, dass China nicht an dem sogenannten Friedensgipfel in der Schweiz teilnehmen will, da wird der Stock sauer. Kann man da wirklich auf überlegte Einsätze hoffen und pochen?
Naja, im Gegenteil, er drückt da jetzt den Ukrainern die Daumen, dass noch möglichst viele russische Schäden und auch Tote dort entstehen in Russland. Das heißt, er nimmt ganz klar Partei. Und das ist genau der Hauptpunkt. Damit wird er ja schon zu einer Kriegspartei. Die einzige sinnvolle Möglichkeit, die Deutschland als zentrales Land in Europa hätte, wäre, sich unabhängig zu erklären. Das ist übrigens eine ganz schwere Position, wenn man sich unabhängig erklärt. Dann würden nämlich die Ukrainer sagen, die sind für die Russen. Und die Russen würden sagen, weil die unabhängig sich erklären, die sind für die Ukrainer. Das muss man dann aushalten und diplomatisch managen. Man bleibt aber in der Unabhängigkeit. Die Tatsache, dass man sich aber auf eine Seite schlägt, ganz klar, und das ist so strunzdumm, das bedeutet, dass man sich damit selbst in den Krieg reinholt. Ich muss noch mal ganz kurz was sagen dazu. Die USA haben eine ganz klare Strategie und eine Agenda, die sie verfolgen. Sie haben eine zielorientierte Kriegsführung. Sie wollen, dass die russischen Rohstoffe und die europäische, der Erfindergeist, die europäische, das Know-how, dass die nicht zusammenkommen und damit eine große Wirtschaftsmacht bieten, die dann letztendlich der US-amerikanischen Achse dann vielleicht gefährlich werden könnte. Das ist das Ziel, Europa zu verhindern und zu zerstören als Wirtschaftsstandort. Das Ziel der Russen ist auch ganz klar definiert. Die wollen ihre Sicherheitsarchitektur behalten. Die haben gesagt, als wir mit der Sowjetunion untergegangen sind, hat man uns versprochen, keine NATO-Osterweiterung. Man hat aber eben halt diese Osterweiterung gemacht und hat überall an der russischen Grenze jetzt Waffen postiert. Man stelle sich vor, die Russen würden jetzt hier in Kanada beispielsweise an der Grenze zu USA Richtung New York Waffen in Richtung New York hinstellen, da würden die Amerikaner auch relativ aufmüpfig werden. Man muss sich das immer mal umgedreht vorstellen. Das ist letztendlich der Punkt. Aber jetzt kommt die eigentliche Frage, welches Interesse hat eigentlich Europa? Wo liegen eigentlich die ganz klaren Zielinteressen Europas? Und wir stellen fest, da gibt es gar nichts. Die werden wie eine Billardkugel auf Bande hin und her geschoben. Dann heißt es, wir liefern Waffen und dann ja doch lieber nicht und so weiter und so fort. Das heißt, die haben überhaupt keine eigene Interessenlage, die sie vertreten, sondern sind mehr oder weniger als Spielball der Vereinigten Staaten von Amerika beziehungsweise deren Steuerer hier wirklich in einer Situation der völligen, ja, wie soll man das sagen, Blindheit, der Schlafwandlertätigkeit, wie wir es damals vor dem Ersten Weltkrieg gewissermaßen auch hatten. Und das lässt sich wiederholen. Wenn also man sich für Geschichte nicht interessiert, kann man aus der Geschichte auch nichts lernen. Wir könnten so viel lernen und sofort alles verhindern.
Übrigens ist es tatsächlich so, dass nicht jeder, auch in den USA, mit diesen Entscheidungen Joe Bidens einverstanden ist. Natürlich sind die Republikaner da sehr kritisch. Ein US-Kongressabgeordneter der Republikaner, Mike Lee, der hat sich auf Twitter, also auf X, geäußert, dass die Auseinandersetzung in der Ukraine eben kein US-Konflikt sei, aber nun leicht zu einem solchen werden könnte. Und hat damit natürlich auf Medienberichte unter anderem reagiert, wonach Joe Biden mit seiner Entscheidung bezüglich der Angriffe mit US-Waffen auf Ziele in Russland die USA, so wie in Deutschland jetzt auch Deutschland, noch tiefer in diesen Ukraine-Konflikt hineingezogen haben. Und der Mike Lee, der sagt, das werde schlimm enden, es sei Zeit, einen Schritt zurückzugehen.
Ja, und man sieht hier natürlich auch diese Denkstruktur der US-Amerikaner. Sie sagen, sie haben mit dem Krieg eigentlich überhaupt nichts zu tun, weil sie durch geschickte Winkelzüge, juristische Winkelzüge ihrer regelbasierten Ordnung, die sie über das Völkerrecht gestellt haben, es so gebaut haben, dass sie zum Beispiel Waffen geliefert haben in die Ukraine, aber Deutschland die Waffen dann bezahlen muss zum Beispiel. Das ist ja das, was dahinter steht. Und sie halten sich quasi raus. Real weiß jeder auf dieser Welt. Und wir dürfen nicht vergessen, die NATO machen nur 1 Milliarde Menschen aus, während die BRICS-Staaten alleine 3,5 Milliarden Menschen ausmachen. Und die sehen das aus der Nicht-NATO-Brille natürlich genau konträr. Also die sehen die Situation ganz anders. Die sind ja im Prinzip russisch freundlich. Und es geht nicht um Putin. Das ist ja das Problem, was der Westen gemacht hat. Sie haben ja den Krieg auf eine einzige Person reduziert. Putin. Und eine solche komplexe Situation, die über Jahrzehnte entstanden ist, auf eine Person zu konzentrieren, beweist spätestens, dass es sich um eine reine Propaganda handelt. Ein böser Diktator und der Rest sind die Guten, die im Prinzip jetzt dagegen angehen. Dass es eine solche durchsichtige, im Prinzip Propaganda, also relativ klar, deutlicher kann man es gar nicht machen.
Ja, und der Koordinator für strategische Kommunikation im Weißen Haus, John Kirby, der hat sich auch dazu geäußert, nämlich was die Ziele angehen könnte, die eben anvisiert werden mit amerikanischen Waffen. Er hat gegenüber ABC News gesagt, dass es sich bei den Zielen um Militärstützpunkte, Feuerstellungen und logistische Anlagen handeln soll. Wörtlich hat er gesagt, die Ukraine hat um eine begrenzte Genehmigung gebeten, von den USA gelieferte Waffen gegen unmittelbare Bedrohungen jenseits der Grenze einzusetzen. Wir sprechen von Militärstandorten, Feuerstellungen, logistischen Stützpunkten.
Ja, und diese unmittelbare Bedrohung, das ist natürlich immer die Frage, was ist das genau? Das heißt, das muss ja irgendeiner festlegen und im Zweifel werden die Ukrainer machen, die nämlich direkt vor Ort sind, dass sie das Ganze dann letztendlich machen. Und dann müssen die Konsequenzen natürlich getragen werden, wenn dann ein solches Geschoss in die andere Seite geht. Und aus der Erfahrung wissen wir natürlich auch aus der letzten Zeit, dass ja ein ganzer Bombenhagel rübergegangen ist auf russisches Gebiet, in Dörfer. Und das waren keine militärischen Einrichtungen, sondern eben halt zivile.
Ja, und spannend ist, dass Herr Kirby sich auf Joe Biden bezieht, der sich wörtlich aller Konsequenzen seiner Entscheidung bewusst sei, den Ukrainern den Beschuss russischen Territoriums mit US-Waffen zu erlauben. Jetzt schaut man sich diesen, der sich immer noch als Präsident bezeichnet, alten Mann an, der wirklich vergesslich ist und kaum eine Rede unfallfrei irgendwie über den Jordan bringt. Andreas, wie kann man denn sagen, dass Herr Biden sich aller Konsequenzen bewusst sei?
Ja, da wird jemand wirklich vors Loch geschoben nach dem Motto, der Präsident hat gesagt, und wirklich Joe Biden zu sagen, dass er in seinem vollen Bewusstsein, Joe Biden bei vollem Bewusstsein, wie gesagt, man muss ihn einfach nur gehen sehen, da braucht noch nicht mal was zu sagen, dann wird das Ganze schon kritisch, wenn man ihn jetzt als Grund oder als Argument für kriegerische Umsetzungen da noch zu Rate zieht. Das ist Wahnsinn.
Ja, vielleicht kann man deswegen dann später sagen, naja, wir haben ja nicht gewusst, wie es um den Zustand bestellt war. Und deswegen, wir hatten ihm vertraut. Der ungarische Staatspräsident oder Staatschef Viktor Orban, der hat sich auch gemeldet. Zehntausende Menschen hatten sich am Wochenende am Samstag in Budapest versammelt, um eben Orbán vor den Kommunal- und den Europawahlen zu unterstützen. Und er hat also wörtlich dort gesagt, wir gehen nicht noch einmal an die russische Front, wir waren schon mal dort.
Ja, und das ist das einzig Richtige, was er machen kann. Und er geht ja auch nicht in die andere Richtung und bekämpft jetzt die Ukraine, sondern er verhält sich neutral. Der muss das jetzt aushalten, der gute Herr Orbán, dass er sagt, er nimmt an Kriegen nicht teil. Er will das nicht. Es ist ein kleines Land, ein bisschen vergleichbar mit der Schweiz. Und da wird eine Unabhängigkeit eben halt ausgesprochen. Und das ist der einzige Weg, der aus meiner Sicht gehen würde. Stellt euch mal vor, Deutschland würde auch sagen, wir machen nicht mit. Nach dem Motto, die alte Linke, der alte Spruch, den man kennt, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Dann ist der Krieg vorbei.
Ja, das würde man sich wünschen in den heutigen Zeiten. Aber da leider an allen Ecken und Enden gezündelt wird, werden wir das Ganze hier noch ein bisschen leider begleiten müssen. Wir alle. Andreas, ein weiteres Mal haben wir beide gezuckt am Wochenende, als die Daily Mail in Großbritannien, ein Mainstream-Medium, mit der Paukenschlagmeldung herauskam. Nämlich, dass Dr. Anthony Fauci, der oberste Chef aller Gesundheitsbehörden in den USA, gestanden hat, dass er die Covid-Regeln, unter anderem die 6-Fuß-Abstandsregeln und auch die Maskenregelung für Kinder, sich ausgedacht hat, also erfunden hat. Und das ist wirklich bahnbrechend, dass er dieses Social Distancing, was man nun überall auf der Welt dann durchgeführt hat, vielleicht sogar als Vorbild Herrn Fauci bzw. das große Land USA genommen hat, dass das Ganze nur erfunden gewesen ist.
Also man fasse hier zusammen, ein amerikanischer Größenwahnsinniger erfindet Regeln, die die gesamte Welt infizieren. Das heißt, die Menschen, die Kinder in den Schulen, die aufgrund eines ausgedachten Spiels, so könnte man das mal irgendwie machen, ohne Zahlen, Daten und Fakten, die mit schweren Traumata heute zu kämpfen haben. Und das geht jetzt auf die Verantwortung eines Größenwahnsinnigen, der in einer hohen Position sitzt. Und das sollte die Menschen insgesamt warnen, grundsätzlich nicht blind zu vertrauen. Genau das Gegenteil von dem, was uns Herr Wieler oder auch Frau Merkel gesagt hat in dieser Krise, als das losging, der selbstgemachten Corona-Krise, als man sagt, vertrauen Sie nur den amtlichen Stellen. Hören Sie nicht auf irgendwelche alternativen Medien. Glauben Sie nur, was die Regierung hier sagt. Und das, was die Regierung gesagt hat, ist das, was sich Herr Fauci in Amerika ausgedacht hat in seinem Größenwahn, um damit Millionen Menschen in schwere Traumata zu führen. Das ist eine Dimension, die unglaublich ist.
Ja, also wenn es euch interessiert, wie er das genau ausgedrückt hat, dann gehen wir da mal kurz in den Text rein. Vor allem hat er eben auch zugegeben in dieser Anhörung und in einem Interview, das jetzt auch veröffentlicht wurde, das hatte er im Januar schon gegeben und das wurde jetzt veröffentlicht, das haben die Republikaner gemacht. Und da hatte er eben auch zugegeben, dass all diese Maßnahmen, diese Mandatories, überhaupt nichts dazu beigetragen haben, etwa die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Und eine Studie des NIH, des National Institutes of Health, hat die Auswirkungen des Maskengebrauchs zum Beispiel auf die Lese- und Lernfähigkeit von Schülern als wörtlich sehr negativ eingeordnet. Eine andere NIH-Studie hat festgestellt, dass eben genau diese Auswirkungen der sozialen Distanzierung zu Depressionen führten, allgemeiner Angst, zu akutem Stress und aufrührerischen Gedanken. Also das geht ja bis hin in die Suizidrichtung. Viele Menschen waren ja komplett runter. Und Herr Fauci hat dann in einer Anhörung vor dem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Aufarbeitung der Pandemie wörtlich gesagt, die 6-Fuß-Regel zur sozialen Distanzierung, die sei irgendwie einfach aufgetaucht. Er könne sich aber gar nicht daran erinnern, wie sie zustande gekommen sei. Wissen Sie, sagte er wörtlich, ich erinnere mich nicht. Sie ist einfach irgendwie aufgetaucht. Und als er gefragt wurde, eben nochmal konkreter, hat er zugefügt, ja, dass ihm überhaupt keine Studien bekannt seien, die dieses Social Distancing unterstützten. Und er räumte ein, dass es sehr schwierig sei, solche Studien ja überhaupt durchzuführen.
Ja, also quasi ein komplettes Versagen gegenüber den Menschen. Aber er hat die Wirkung und die Macht gehabt damit. Man muss sich vorstellen, dass ein solcher Mensch planlos, ahnungslos, größenwahnsinnig eine ganze Menschheit in eine solche dramatische Lage gebracht hat. Es war also nicht das Coronavirus, sondern das war Herr Fauci. Und das waren eben nicht nur die Masken, die die Kinder krank gemacht haben, was ich am schlimmsten finde, sondern natürlich auch die gesamte Wirtschaft, die damit lahmgelegt wurde. Denn man kam ja ohne Masken nirgendwo mehr rein und es wurden alle diese Dinge letztendlich regelrecht entwickelt. Und wenn ich sehe, die Charité, die sich ja nun auch keinen guten Namen gemacht hat, der Name der Charité ist durch Herrn Drosten ja dramatisch verbrannt worden, weil er nämlich genau dieselbe Nummer mitgespielt hat. Das ist eine Nummer. Das heißt, hätte Herr Drosten zum Beispiel so etwas gewusst wie zum Beispiel Studien, dann hätte er diese Sache mit Wissen und Wollen weitergeben können. Aber er konnte ja nur wissen, dass keine Studien da sind. Oder er hat nicht danach geprüft, sondern hat einfach geglaubt, wie seine Kumpanen die Sachen dann eben halt da für sich entwickeln und sich dann so ausdenken.
Das ist dasselbe wie mit Habeck und seinen Wärmepumpen, wo er natürlich mit seinen ganzen Heizgesetzen, klimabestimmender Natur zu weit gegangen ist, viele Menschen auch in Sorge getrieben haben. Viele haben ihr ganzes Heizungssystem umgestellt in vorauseilendem Gehorsam. Und er sagt, ja, jetzt sehe ich ein, das war jetzt alles nicht so gut. Aber wir wollten mal sehen, wie weit wir mit den Leuten gehen können. Das war ein Test.
Richtig. Und damit hat er zum Beispiel seinen Bürgern, denen er ja per Eid verpflichtet ist, da hat er seinen Bürgern einen schweren auch finanziellen Schaden zugefügt, die das nämlich gemacht hat. Emotional, finanziell, moralisch, die Menschen sind verzweifelt und Herr Habeck ist schlicht und ergreifend ein Zerstörer der Wirtschaft und ein Zerstörer von menschlichen Seelen. Das kann doch nicht wahr sein, dass eine solche Figur ungestraft einfach draußen rumläuft.
Jetzt sind wir schon beim Habeck gelandet. Den hatte ich nur als Beispiel für eine Politik der Willkür genannt, ebenso wie eben was Herrn Fauci angeht, der weitreichende Entscheidungen getroffen hat. Dann ging es um die Masken für Kinder und ob er denn irgendwelche Studien oder Daten darüber gelesen habe. Da antwortet er, vielleicht habe ich das getan, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich das getan habe. Und er sagte weiter, dass er im Nachhinein keine Studien über die Auswirkungen des erzwungenen Maskenmandats für Kinder verfolgt habe. Und da hat es ja einige gegeben. Und er wollte dann so ein bisschen ironisch antworten und sagte, ja, ich glaube, das ist alles noch in der Schwebe zur Frage, ob die Masken für Kinder wirklich eine Methode zur Verhinderung der Übertragung sei. Kannst du dich noch erinnern, als Angela Merkel, die ja den Anfang der Mikrobenzeit mitgestaltet hat, als sie ganz salopp, sportlich vor der Kamera ausgesagt hat, Masken sind doch nur Virenschleudern, während sie dann einige Monate später also Grundgesetzänderungen herbeigeführt hat, um all die Maßnahmen durchzusetzen.
Ja, natürlich erinnere ich mich. Und da hat sie ja auch recht. Diese Masken sollten ja auch nur eine gewisse Zeit getragen werden. Es sind Virenschleudern. Man muss sie permanent erneuern und ersetzen. Das haben die Leute nicht gemacht. Sie haben sie viel zu lange getragen. Sie haben damit ihre eigene natürliche Abwehr dramatisch geschwächt. Das heißt, hier sind schwere gesundheitliche Schäden angeordnet worden vom Staat. Das ist die Situation, eine Anordnung, dass man sich gesundheitliche Schäden zufügt, weil die Menschen hörig, wie sie sind. Und wer jetzt nicht daraus lernt, dem ist wirklich nicht zu helfen.
Nee, also wir müssen wirklich das hier... Wie bitte? Ach, du brauchst Strom. Ja, dann, ja, du gehst und holst dein Kabel. Wir machen derweil hier weiter. Vielleicht noch auch zu dem Wuhan-Institut, wo ja nun jeder jedem vorgeworfen hat, da irgendwie Fehler gemacht zu haben. Die Chinesen den Amerikanern, die Amerikaner den Chinesen. Und währenddessen hat wohl Herr Fauci da eine ganze Menge Geld reingeschustert. Und er spricht dann auch über die sogenannte Theorie von der undichten Stelle im Labor, dass das durchaus eine Idee sei, dass eben Covid im Wuhan-Institut begonnen habe, eine reale Möglichkeit gewesen sein könnte. Ich denke, sagte er wörtlich, die Leute haben daraus Verschwörungsaspekte gemacht. Aber ja, es könnte ein Laborleck gewesen sein. Also dieses Eingeständnis, dass Covid bei dem Wuhan-Institut begonnen haben könnte, das kommt jetzt 4 Jahre, nachdem er die Veröffentlichung eines Papiers unterstützt hatte, das die Theorie von der undichten Stelle im Labor entkräftet wurde. Das heißt, er hat immer alles dafür getan, dass die Wahrheit nicht ans Licht kam. Andreas, was glaubst du denn, was das für Folgen haben wird für Herrn Fauci, für die amerikanische und damit ja auch eventuell westliche Gesundheitspolitik?
Naja, hätten wir eine Rechtsstaatlichkeit, würde er schon längst abgeführt sein mit Handschellen. Aber es handelt sich ja hier um eine schwerste Straftat, die das ganze Volk oder die gesamte Menschheit ja sogar belastet hat. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Herr, ich bin ein bisschen außer Atem, ich bin hier gerade durchs Haus gerannt, dass Herr Trump wegen irgendeiner Schweigezahlung, wegen einer nicht sauberen Verbuchung von Geldern einen Riesenprozess bekommt und ein Massenschädiger des Volkes, einfach frei rumläuft, dann fragt man sich wirklich, inwieweit ist die Rechtsstaatlichkeit noch vorhanden? Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was immer mehr Menschen verstehen und auch aus diesem Grunde langsam wach werden und aufstehen und sagen, stopp. Selbst wenn Herr Trump beispielsweise jetzt diesen Prozess verloren hat, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass er seine Sympathien verloren hat. Eventuell sogar das Gegenteil. Während Fauci nichts mehr zu verlieren hat und diese gesamte bestehende Regierung und ich glaube auch vor allem die Hintermänner der Regierung oder Hinterfrauen auch, also die Frau Nuland ist ja eine Frau zum Beispiel. Also wirklich aus dem tiefsten Sumpf des Deep States. Diese Personen, die haben momentan schon ziemliche Probleme und das Tier ist angeschossen. Und ein angeschossenes Tier ist gefährlicher als ein gesundes.
Nun wundert es nicht, dass unter der Biden-Regierung derzeit noch nicht viel weiter was passiert. Normalerweise müsste Herr Fauci nach diesen Aussagen in Handschellen abgeführt werden.
Ja, das sagte ich gerade. Also davon gehe ich. Das wäre der normale Vorgang. Aber es passiert eben halt nichts, weil man baut auf die Lethargie und auch bei den anderen Menschen natürlich auch auf die Ohnmacht der Menschen. Wir haben die demokratischen Prinzipien völlig verlassen und befinden uns in gerader Spur eines Feudalismus in Richtung einer Autarkie und bis hin zu einer WHO-Diktatur. Das sind ja letztendlich so diese groben Agendaschritte, die vor uns liegen.
Donald Trump hatte 2020 gesagt, dass er sich aus den Zahlungen an die WHO, also was die USA angeht, komplett rausnimmt. Er hat denen angedroht, ihr kriegt kein Geld mehr. Kurz darauf ist er dann auch nicht mehr Präsident ein weiteres Mal geworden. Und seitdem versucht man ihn natürlich auch mit allen Mitteln zu boykottieren und zu blockieren, was du gerade so gesagt hast. Aber du hast die WHO genannt, Andreas. Wir haben über ein ganzes Jahr, vielleicht sogar länger, getrommelt. Die WHO will einen Pandemievertrag, einen globalen, unter Dach und Fach bekommen. Am letzten Wochenende sind die Dinge ausgehandelt worden. Es sind ja zwei Dinge, der WHO-Pandemievertrag und die internationalen Gesundheitsvorschriften. Eins so hochbrisant wie das andere. Dieser WHO-Pandemievertrag ist zunächst jetzt nicht auf den Weg gekommen, wie man sich das von Seiten der Globalisten gewünscht hätte. Aber da wird ja im Juli schon wieder weiter verhandelt. Aber die Änderungen der völkerrechtlich bindenden internationalen Gesundheitsschriften, die wurden angenommen. Es gibt Leute, die sagen, es ist nicht so ausgegangen, wie die sich das gewünscht haben. Du hast dir das mal genauer angeguckt. Und jetzt in Verbindung mit dem Thema Schweiz hast du das ja sehr oft auf dem Zettel, weil die Schweiz ja immer besonders unabhängig und neutral gesehen wird. Und die WHO ist zu diesen beiden Verträgen da eben auch gerade wieder zusammengetreten. Wir wissen, dass wir genauer hinsehen müssen, um zu erkennen, dass man diesen Unabhängigkeitsnimbus der Schweiz offenbar dazu benötigt, um hinter den Kulissen in der Weltpolitik zu agieren. Du siehst hier eine große Gefahr für die Schweiz, ne? Das ist ja WEF und WHO und so weiter. Und du machst dich deshalb für dieses Land auch immer wieder stark. Mal jetzt bezogen auf die aktuelle Lage. Die WHO sitzt in Genf. Wir erleben auch riesige Demonstrationen gerade von Schweizern, die gegen die Vereinnahmung der Schweiz durch die großen NGOs, zum Beispiel wie der WHO, gerichtet ist. Was ist da los?
Also erstmal finde ich das interessant, dass die Schweizer wach werden jetzt in großen Stückzahlen und merken, die Unabhängigkeit ist weit weniger. Man hat sie in dieser Unabhängigkeit vermeintlich gelassen durch eine auch nur vermeintliche Freiheit. Aber in Wirklichkeit ist es offenbar ganz anders. Also kommen wir mal zum Thema. In der Schweiz gibt es ja ein sogenanntes Aktionsbündnis Freie Schweiz. Das ist interessant. Viele wissen das gar nicht, dass es da so etwas gibt. Und hier haben sich wache Bürger zusammengetan, die den gebetsmühlenartigen Wiederholungen einer angeblich unabhängigen Schweiz einfach nicht mehr trauen. Und aktuell geht es um das Thema der 77. Weltgesundheitsversammlung in Genf. Die WHO steuert hier gerade die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, die sogenannten IGV, was du gerade sagtest. Und diese dramatischen Vorschriften der NGO, WHO. WHO ist eine NGO, wurde fast unbemerkt in den Nebelkerzen der Nachrichtenlage somit angenommen nebenbei. Da gibt es den Dr. Ashley Bloomfield und der ist Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe IGV, ein ganz klarer WHO-Funktionär, hatte sich schon im Vorfeld ziemlich siegessicher gezeigt in Genf und sprach von einem interessant guten Tempo, um die IGV zu finalisieren. Also er wusste natürlich, dass die Menschen weltweit durch die Mainstream-Medienkomplizen mit allen möglichen Nachrichten abgelenkt werden. Denken wir an die in Deutschland an den Anti-Sylt-Hype und so weiter.
Ja, es ist wohl so. Und wie ja aus praktisch allen Mainstream-Berichten hervorgeht, wurde am vergangenen Samstag eine angeblich abgeschwächte Minimalversion dieser IGV, der internationalen Gesundheitsvorschriften, angenommen, obwohl sie technisch gesehen illegal, null und nichtig sind, da die überarbeiteten IGV erst ganz kurz vor der Abstimmung überhaupt veröffentlicht wurden und nicht wie vorgeschrieben mehr als 4 Monate vorher. Also mit anderen Worten, die WHO hält sich nicht einmal an das eigene Recht, das sie sich mal irgendwann auferlegt haben.
Ja, das ist eine unglaublich brisante Aussage auch, dass sie sich an ihre eigenen Statuten überhaupt nicht halten. Das muss 4 Monate richtig angekündigt werden, wird nicht gemacht, wird geändert, spielt keine Rolle. Wenn man sieht, wie haargenau man gegen die Menschen vorgeht, wenn die gegen Gesundheitsvorschriften verstoßen und hier wird einfach so willkürlich durchgewurstelt, unglaublich. Und während die Trägen Gutmenschen dann gegen rechts demonstrieren, wie zum Beispiel in Deutschland, ohne dass sie überhaupt erklären können, was das überhaupt ist, da wird hinter dem Rücken der Propaganda-Überschriften der Medien die Versklavungsmaschinerie weiter ausgebaut. Und Aldous Huxley, der berühmte Autor des Jahrhundertwerks Schöne neue Welt, wird hier voll bestätigt. Wir haben gerade ein kleines Video mit reingestellt, hier auf unserer Seite von Telegram. Einfach mal ein bisschen hochscrollen, mal reingucken. Wunderbar, man hört ihn dort richtig in Deutsch übersetzt. Aber zurück zu den IGV, zu den Gesundheitsvorschriften. Gegenüber den früheren Fassungen enthält diese EGV, diese Vorschriften, nochmals Änderungen und Ergänzungen, die ganz erheblich in ihrer Wirkung für uns Menschen sein könnten und vermutlich auch werden. Und die Sorgen der eigenen Bevölkerung, gerade auch in der Schweiz, scheinen den Delegierten überhaupt nicht wichtig zu sein.
Ja, du bist gut. Seit wann war das mal wichtig? Ja, in der Schweiz. Also wache Insider gehen ja davon aus, dass möglicherweise die nächste Pandemie oder ein anderer Gesundheitsnotstand bereits in Vorbereitung sein könnte und man deshalb so einen Druck macht. Wir haben im letzten Podcast von der neuen, in Anführung, Vogelgrippe, der Bird Flu, gesprochen. Übrigens, da gibt es jetzt eine Meldung heute, es ist bereits ein Impfstoff fertig, ein mRNA-Impfstoff, nur dass das auch klar ist, womit die Tiere dann geimpft werden sollen und dann auch die Menschen und auch die Mitarbeiter bei großen, wie heißen das, also Massentieranstalten. Gerade in Anbetracht des Totalversagens dieser WHO, aber auch des RKI, der Leopoldina, jetzt Fauci, steht im Kreuzfeuer, muss man und will man offenbar jetzt den Druck erhöhen. Lass uns mal zu dem konkreten Inhalt kommen, dieser neuen internationalen Gesundheitsvorschriften. Worin bestehen denn diese kritischen Änderungen?
Also erstmal muss man festhalten, dass es sich bei diesen neuen IGV, die also am 1. Juni 2024 gültig geworden sind, dass es sich nicht um eine abgespeckte, also um eine Leitfassung der alten IGV handelt, sondern dass eher das Gegenteil der Fall ist. Und es beginnt schon mit der Definition des pandemischen Notfalls. Nach dieser neuen Definition ist eine Pandemie eine übertragbare Krankheit, die sich geografisch in mehreren Staaten ausbreitet oder bei der ein hohes Risiko besteht. Ja, das wissen wir eigentlich alles. Wenn also bereits ein hohes Risiko besteht, was immer das ist, dann haben wir einen Gesundheitsnotfall, der alle weiteren Maßnahmen, die in der IGV, sprich von der WHO, vorgesehen sind, auslösen kann. Per Knopfdruck. Also praktisch immer und jederzeit. Die Frage ist jetzt erlaubt, wer bestimmt, wann ein hohes Risiko vorliegt. Und das ist abgegeben worden.
Und das gibt, da gibt es ja eine ganz klare Antwort. Das haben wir schon jetzt gerade exerziert mit der Mikrobe. Mhm. Also so viele Leute waren da nicht krank. Aber je größer von den Hofberichterstattern das Getrommel, der Trommelwirbel war, je lauter das wurde, umso gefährlicher wurde die sogenannte Pandemie. Andreas, die Staaten werden ja auch verpflichtet, neue staatliche Behörden zu schaffen zur Umsetzung dieser internationalen Gesundheitsvorschriften. Und die dazugehörigen Kontaktstellen müssen jederzeit für die WHO erreichbar sein. Das ist Inhalt. Damit werden die Staaten praktisch genötigt, einerseits Informationen und natürlich Daten an die WHO weiterzuleiten und andererseits permanente Krisenstäbe zu etablieren. Ich sehe da schon Herrn Lauterbach in vollem Glück und Glückseligkeit schwelgen. Die Schweiz hat hier bereits schon Mitte Mai auf hörige Weise vorgesorgt und entsprechende Verordnungen über die Krisenorganisation installiert. Also kurz gesagt, hier wird die rechtsstaatliche Souveränität der Schweiz gegenüber der Weltgesundheitsorganisation aufgegeben. Egal, wie man das jetzt hier auch zu verschleiern versucht.
Ja, und diese vorausschauende Hörigkeit, diese wirkliche Unkritischkeit der Schweiz, nämlich die Freiheit aufzugeben, ist das, was mich am meisten erschüttert. Die IGV, die legen ja auch fest, was relevante Gesundheitsprodukte sind. Mit diesen Gesundheitsprodukten soll also in Gesundheitsnotlagen, also einschließlich der Pandemien und so weiter, dann gearbeitet werden. Darunter fallen Arzneimittel, Impfstoffe, Diagnostika, das sind zum Beispiel diese PCR-Tests und so weiter, Medizinprodukte, Produkte zur Vektorkontrolle, persönliche Schutzausrüstungen, Dekontaminierungsprodukte, Hilfsmittel, Gegelmittel und so weiter und andere Gesundheitstechnologien. Was hier vielleicht plausibel und harmlos klingt, ist eine ganz wesentliche und kritische Erweiterung der Definition Gesundheitsprodukte. Kurz bedeutet das, dass man die Menschen zwingen will, in jedem von der WHO selbst deklarierten Gesundheitsnotstand zell- und genbasierte Therapien anzuordnen. Ganz klar. Zum Beispiel gehört dazu die mRNA-Technologie, die man fatalerweise schon bei der Corona-Agenda angewandt hat, mit dramatischen Folgen für viele Impflinge, wie wir heute wissen, wie viele mit schwersten Schäden, Nebenwirkungen und auch mit dem Tod dafür bezahlt haben. Während der Zwang zu einer Impfung in herkömmlichen Sinne eigentlich schon inakzeptabel ist, aus meiner Sicht, so ist eine Zell- und Gentherapie mit allen uns bekannten Folgen das Ganze ja wohl erst recht.
Ja, und jetzt lass uns mal zu den Reisebeschränkungen kommen, die man den Menschen nun diktieren kann. Wir sehen immer mehr Meldungen, ja, man sollte nicht mehr reisen. Das ist ganz klar. Das ist ja das Klimaprogramm und es gibt viele Gründe jetzt, ob das pleite gegangene Tourismusunternehmen sind oder unsichere Airlines oder blockierte Flughäfen. Ihr sollt nicht mehr reisen. Aber die WHO glaubt das auch und wird da auch einiges dafür tun können jedenfalls. Dass zum Beispiel ein Mitgliedstaat Einreisende, die er für gefährlich im Sinne ihres Gesundheitszustandes hält, jetzt auch in Isolation und Quarantäne zwingen kann. Und dass zum Beispiel Transportmittelunternehmen zum Handlanger des Staates gemacht werden, indem sie die Einreisenden bereits an Bord überprüfen müssen. Das stand bereits in der Vorversion, die man beanstandet hat. Diese Möglichkeit wurde aber jetzt nicht entfernt, sondern sie wurde weiter verschärft. Und es wurde genau festgelegt, wie die erforderlichen Gesundheitsdokumente, deutlich gesagt, die uns aus der Mikrobenkrise natürlich bekannten Zertifikate und vor allem QR-Codes genau auszusehen haben.
Ja, und interessanterweise gibt es da massenhaft Einspruch aus den Ländern des globalen Südens. Wir dürfen nicht vergessen, wie die NATO-Brille gibt es auch die WHO-Brille und die repräsentieren weit weniger Menschen als der Rest. Alleine, wie gesagt, die BRICS-Staaten machen 3,5-mal so viel Menschen aus, wie die gesamten NATO-Staaten zusammen an Bürgern auf die Waage bringt. Man wundert sich wirklich, dass die Schweizer Politik die Aufgabe der eigenen Unabhängigkeit so unwidersprochen abgenickt haben. Es geht also offenkundig darum, dass internationale Reisen jederzeit beschränkt werden können, wenn man nicht geimpft oder getestet wurde. Das kennen wir ja aus dem ganzen Corona-Theater. Man will also die Menschen zu einem digitalen Impfpass nötigen, der aber die Vorstufe nur ist einer von weiten Teilen der Schweizer Bevölkerung übrigens abgelehnten digitalen Identität. Und das könnte es natürlich sein, die Digital ID. Das ist ja das, was man eigentlich will. Jeder Mensch ist quasi dann, ich sag mal, unter der Haut mit einem Chip versehen und kann dann entsprechend abgerufen werden mit allen Zahlen, Daten und Fakten. Für mich ist das Sklaverei.
Also die Schweiz sieht ja offenbar die Selbstbestimmung und die körperliche Unversehrtheit als zweitrangig an. Die WHO-Vorschriften stehen an erster Stelle. Also so schätzt es zumindest das Aktionsbündnis für eine freie Schweiz ein, die nämlich die Politik in der Schweiz beobachten und auch kritisieren. Was heißt das jetzt aber konkret für die Bürger der Schweiz?
Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig zu unterstreichen, dass wir hier nicht gegen die Schweiz sprechen, sondern dass die Schweizer Aktionsbündnisse und die Menschen, die auf die Straße gehen und demonstrieren, in Massen, in Tausenden, dass wir denen hier versuchen, auch ein bisschen das Wort zu geben. Mit der Annahme der Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften werden diese dann in einem Jahr übrigens automatisch in Kraft treten, wenn nicht innerhalb der nächsten 10 Monate Widerspruch eingelegt wird. Und ein proaktives Tätigwerden ist deshalb dringend erforderlich, aus meiner Sicht zumindest. Und dies geschieht durch die Ausübung des Widerspruchsrechts durch die Staaten. Die Frage ist, wen haben wir in den staatlichen Regierungen und haben die überhaupt ein Interesse daran, so etwas zu machen? Man darf nicht vergessen, wenn dann diese Geschichte abgelehnt wird, kommt das Thema Corona wieder auf den Tisch. Und dann könnten sehr, sehr viele letztendlich mit Handschellen abgeführt werden. Und davor hat man natürlich auch Angst. Bereits haben mehrere Staaten allerdings auch angekündigt, von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Das sind nämlich aus der Südhalbkugel die meisten Länder. Und die Ablehnung der Änderung ganz klar zu beantragen.
Ja, es gibt andere, die auch da nicht mitmachen werden, die ein bisschen größer sind und die auch viel Macht haben und die gehören nicht zur westlichen Welt. Also ich denke mal, Andreas, es werden noch spannende Zeiten ins Haus stehen. Die EGV kann man 10 Monate lang verändern, also Einspruch erheben. WHO-Pandemievertrag ist ja jetzt erstmal noch gar nicht unter Dach und Fach gekommen. Dieses Aktionsbündnis Freie Schweiz, das sind ja hier die Kritiker, und die haben ein Gutachten in Auftrag gegeben. Und dort kommt man zum Schluss, dass diese angepassten IGV dem Parlament vorgelegt werden müssten, da ansonsten das souveräne Recht der Schweiz tangiert wird. Die Freiheit der Menschheit hängt aus kritischer Sicht davon ab, ob die Menschen sich gegen diesen Angriff auf ihre Eigenverantwortlichkeit wehren oder ob sie es nicht tun. Und es ist wirklich nicht nur jeder Schweizer, sondern auch alle anderen angesprochen.
Ja, man kann wirklich nur an die Schweizer appellieren, die nämlich ein sehr hohes Freiheitsverständnis haben. Und gerade die Schweiz, die sich die Unabhängigkeit so sehr auf die Fahnen schreibt, die knickt hier systemisch komplett ein. Das ist für mich dramatisch. Wir sollten trotz aller anderen Nachrichten, die wir zurzeit haben, die auch nur zu gern als Ablenkungsmanöver von den Medien genutzt werden, allen voran den öffentlich-rechtlichen Medien, die sich an diesem organisierten Staatsverbrechen ja auch beteiligen, wie es Dr. Gunter Frank in seinem gleichnamigen Buch bezeichnet. Also wir sollten unser Augenmerk auf die schlimmsten Angriffe gegen die Freiheit der Menschen immer behalten. Das ist wirklich wichtig, auch wenn viele andere Themen oft wichtiger erscheinen. Aber das sind eben halt auch ganz wesentliche nachhaltige Dinge, die die gesamte Menschheit über Jahrzehnte, Jahrhunderte oder bis zum Ende der Menschheit eben halt beeinflussen werden.
Ja, und ich komme noch mal auf das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass man bereits einen Impfstoff, einen experimentellen mRNA-Impfstoff gegen das Vogelgrippe-Virus H5N1 entwickelt hat, der hochwirksam sei und schwere Erkrankungen und Todesfälle verhindern könne. Und wer hat das gemacht und wer hat da etwas entwickelt? Also hier heißt es aus der Pharmabranche, das vermeldet das Portal TKP. Die PEN-Forscher, warte mal, PEN heißt, das ist die Perelman School of Medicine an der University of Pennsylvania in Nature Communications. Und dort hat man also diesen mRNA-Impfstoff entwickelt, der, wie es hier heißt, auf einen bestimmten Subtyp des H5N1-Virus abzielt, der bei Vögeln und Rindern weit verbreitet ist. Obwohl das Virus nur selten Menschen infiziert, wird befürchtet, dass es sich weiterentwickeln und eine Pandemie bei Menschen auslösen könnte. Wie du das gerade vorher ausgeführt hast, wird das ja ganz einfach sein jetzt, ne?
Kann man diktieren.
Ja, kann man diktieren, aber man hat ja noch ein bisschen Einspruchzeit. Die Forscher fanden heraus, dass der mRNA-Impfstoff bei Mäusen und Frettchen eine starke Antikörper- und T-Zellenreaktion auslöste. Darüber hinaus behielten die Tiere auch ein Jahr nach der Impfung hohe Antikörperspiegel bei. Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass geimpfte Tiere, die anschließend mit H5N1 infiziert wurden, das Virus schneller abbauten und weniger Symptome zeigten als ungeimpfte Kontrolltiere. Außerdem stellten die Forscher fest, dass alle geimpften Tiere nach einer H5N1-Infektion überlebten, während alle ungeimpften Tiere starben. Also das sind doch schlagkräftige Argumente.
Ja, natürlich. Und damit ist natürlich auch ganz klar geregelt, dass wenn einer ein ungeimpftes Tier ist, dass er dann wahrscheinlich auch stirbt. Das schwingt da ja schon mit und nur geimpfte Tiere überhaupt noch genießbar sein werden, sofern man von Genuss bei toten Tieren überhaupt sprechen kann. Aber genau das sind so diese Probleme, mit denen wir hier eben zu tun haben. Und man wird versuchen, uns diese Vogelgrippe wieder in Gang zu setzen mit dramatischen Bildern. Ich weiß nicht, ob du diesen H5N1-Film eingestellt hattest, den ich letztes Mal angekündigt habe. Ah, den hast du nicht eingestellt. Jetzt guckt aber einer hier ganz knatschig. Hier, gucke mal an. Da gebe ich mir so viel Mühe und suche die Filme raus, schicke sie dir zu und dann werden sie nicht eingesetzt. Das hat jetzt ein Nachspiel, aber da seid ihr nicht mehr bei. So, das bedeutet also, das setzen wir jetzt nochmal hinterher, H5N1. Sehr interessant, wie man die Menschen, man muss jetzt mal, ich glaube, bis ins Jahr 2008 oder so zurückgehen, um dann nochmal zu sehen, wie man die Menschen einfach so aufbereitet hat, mit welchen Mitteln. Unfassbar und wirklich interessant.
Ja, also, danke schön für den Hinweis nochmal. Ich werde das nachher einstellen, aber du könntest mich nochmal dran erinnern. Ja, es ist einfach eine Frage des Alters, dass man manchmal die Dinge nicht mehr auf die Reihe bekommt. Ehrlich gesagt, wenn es so viel ist, dann geht es einfach nicht mehr. Aber es tut mir natürlich leid. Also ihr Lieben, es hat übrigens an dem vergangenen Wochenende das Bilderberger-Treffen stattgefunden. In Madrid in Spanien und hat gestern am Sonntag sein Ende gefunden. Und es gibt also eine ganze Menge Leute, die daran teilgenommen haben. Zum Beispiel US-Finanzminister Ademo, der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Jonathan Feiner, der finnische Präsident Alexander Stubb, der Präsident des Europarats Charles Michel, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Premierminister der Niederlande und Estlands, die Außenminister von Spanien, der Ukraine, Schweden und Polen, Bundesjustizminister Marco Buschmann, der stellvertretende Premierminister Irlands. Zu den Teilnehmern aus der Geschäftswelt zählten die Vorstandsvorsitzenden von Pfizer, Albert Bourla, ein enger Vertrauter von Ursula von der Leyen, wie wir wissen. Dann Vorstandsvorsitzende von BP, Murray Auchincloss sowie der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt. Hinzu kommen mehrere Manager, die für künstliche Intelligenz bei Google, Microsoft und Anthropic PBC verantwortlich sind. Unter den deutschen Teilnehmern waren der Leiter des Kanzleramts Wolfgang Schmidt, der Vorstandsvorsitzende der Springer AG Matthias Döpfner, Christian Sewing, das ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, mal sehen, was wir da an Neuigkeiten bekommen in der nächsten Zeit, und Friedrich Merzel, der war auch dabei, der CDU-Vorsitzende. Und gemäß der Bilderberg-Webseite standen dieses Jahr besonders der Stand der künstlichen Intelligenz auf der Liste, die Zukunft der Kriegsführung, Ukraine und die Welt sowie Russland im Fokus. Und ich möchte jetzt mal in ein, das war hier eine Meldung von, ich glaube, TKP war das. Nee, Nachrichten ES, also dieser deutschsprachigen spanischen Webseite. Ich möchte jetzt noch etwas zitieren von der US-Seite Breitbart. Das ist ja der Steve Bannon unter anderem. Und die sagen, also das ist ja ein seit 1954 stattfindendes Treffen. Und das gilt sozusagen als treibende Kraft hinter zahlreichen globalistischen Projekten. Und es wird ja aus dieser Meldung auch klar, dass WEF und Bilderberg sehr eng zusammenarbeiten, weil sie nämlich mit gleicher Hand geführt werden. Da komme ich gleich noch drauf. Und es heißt hier, im Gegensatz zu ähnlichen Einrichtungen wie dem WEF, also dem Weltwirtschaftsforum aus der Schweiz, findet das Bilderberg-Treffen streng hinter verschlossenen Türen statt, wobei die Teilnehmer an die Chatham House Rule gebunden sind. Und die verbietet es, die Identität derjenigen preiszugeben, die hinter einer auf dem Treffen erwähnten Idee stehen. Aber man hat hier mal ein bisschen tiefer gebohrt und hat eine Studie von Lukas Kantor von der Prager Karls-Universität von letztem Jahr herausgesucht. Und die ergibt, dass mindestens 133 Politiker nach der Teilnahme an einem Bilderberg-Treffen in Machtpositionen aufgestiegen sind. Bisschen ähnlich wie beim WEF. Wer gehört dazu? Zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, die ehemalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der derzeitige französische Präsident Emmanuel Macron. Und laut Kantor wurden mindestens 42 Teilnehmer von Bilderberg entweder Premierminister, Präsident oder Spitzenbeamte internationaler Organisationen wie der Europäischen Union, der NATO oder des IWF. Zwar räumte er ein, dass die meisten Teilnehmer nie in eine politische Spitzenposition aufstiegen, doch es sei wahrscheinlich, dass Politiker, die zu den exklusiven Treffen eingeladen wurden, wertvolle Kontakte, Insider-Informationen und wahrscheinlich auch etwas Rückendeckung erhielten. Und weiter heißt es, von 2019 bis 2023 werden alle wichtigen Organisationen wie EU, NATO, IWF und UN von Bilderbergern geleitet. Dazu gehören Ursula von der Leyen, Jens Stoltenberg, Kristalina Georgieva oder Antonio Guterres von den Vereinten Nationen. Ist natürlich alles nur ein Zufall. Andreas, das sind ja schon Geheimgesellschaften und in diesem Jahr können wir sagen, dass merkwürdigerweise wenig Wind um Bilderberg gemacht wurde.
Naja, also ich denke mal, man versucht ja jetzt schon so ein bisschen auch eine geheimnisvolle Situation reinzubekommen, indem die Namen dann nicht offiziell bekannt gegeben werden. Noch geheimer ist es ja beim WEF. Wir dürfen mit dem WEF nicht glauben, dass diese große Veranstaltung damit gemeint ist, sondern der Milliardärsclub aus Einzelpersonen, die in erlauchtem Kreise nicht offiziell, das ist ja wie eine Messe, wenn sie so etwas machen in Davos, eine große WEF-Messe, wo jeder dann gucken kann, wo man auch ablenkt von den eigentlichen Entscheidern. Und die Menschen, die ich dort sehe, die bei den Bilderbergern dort auftreten, sind aus meiner Sicht Befehlsempfänger und Umsetzer. Also Funktionäre oder Apparatschiks, die gar nicht entscheiden, sondern die entschieden werden. Die bekommen ihre neue Order. Frau von der Leyen ist nicht in der Lage, die EU entscheidend zu führen, sondern die EU letztendlich so zu steuern, wie es die Vorgaben vorgeben. Und das ist auch ein Herr Stoltenberg von der NATO nicht oder Bundeskanzler oder irgendwelche Außenminister. Wir dürfen nicht vergessen, das sind Repräsentanten, aber nicht die wirklichen Entscheider. Dazu fehlt es natürlich auch oft an den an das Abstraktionsvermögen, die langen und großen Strukturen über Jahrzehnte zu kennen.
Ja, und neben den schon erwähnten Namen nennt Breitbart hier noch weitere. Mark Rutte, der niederländische Premier, der es jetzt dann bald nicht mehr ist, wird vielleicht eingenordet auf neue Aufgaben. Wer weiß das schon, der ist ja auch im WEF eben ganz dauerhaft immer vertreten. Andreas, aber wie würdest du das einordnen? Hier heißt es, dass eben auch hochrangige Vertreter des Finanzsektors, des internationalen, teilgenommen haben. Da ist die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank, Nadia Calviño, dann der ehemalige Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, dabei gewesen, die Vorstandsvorsitzende der Citigroup, Jane Fraser, und wie schon gesagt, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank AG, Christian Sewing. Wie würdest du das einordnen?
Naja, das sind die Banken, die natürlich im Rahmen dieser neuen Entwicklungen, die wir vor uns liegen haben, nach WEF und den untergeordneten Bilderbergern, die Banken, die abgewickelt werden. Das heißt, das sind ja die Banken, die nachher nichts mehr zu melden haben. Wir dürfen nicht vergessen, das sind Kapitalsammelbecken, aber die entscheidenden, wie BlackRock zum Beispiel, sind nicht dabei, sondern das sind die damals eben halt vermeintlich sichtbaren großen Banken, die man immer so kannte. Deutsche Bank, ja, wunderbar, riesengroßer Laden aus Sicht des Normalbürgers, ist es auch. Aber die heutigen großen Investmentbanken, die wir haben, werden im Rahmen der digitalen Währung, die man plant, natürlich dann gar keine, ja, ich sag mal, Berechtigung mehr haben, weil die Menschen dann ein direktes digitales Konto bei der Zentralbank haben und dann gar keine normalen Banken mehr brauchen. Und die müssen natürlich integriert werden. Und die Mitarbeiter der großen Banken, die ja Hunderttausende zum Beispiel haben, die werden einfach rausgeschmissen. Aber die Vorstände, die kriegen natürlich dann den Rausschmiss nochmal vergoldet. Und deshalb sind sie natürlich da.
Tja, ist unfassbar, ne? Was sich in dieser Zeit vor unseren Augen alles abspielt. Also auch Breitbart sagt nochmal, das Klima steht an erster Stelle. Dann, wie wird's denn das werden? Die sich verändernden Gesichter der Biologie, also Naturgesetze, die sich jetzt verändern.
Ja, es ist also hier natürlich der Größenwahn dieser Ideologie wieder, die eine Rolle spielen. Und wenn das Klima an erster Stelle steht, spätestens dann ist es geoutet, dass es um die Geldflüsse geht, die nicht verenden dürfen, sondern die sollen stabilisiert und ausgebaut werden. Die Geldflüsse in Richtung derjenigen, die die gesamte Macht auf sich vereinen wollen. Das ist der eigentliche Punkt. Es ist im Prinzip eine Erklärung dafür, was sie wollen. Wenn man die Zusammenhänge versteht, dann ist es hier eine Offenbarung, was sie damit sagen.
Ja, zur Offenbarung gehört auch, dass sie über die Zukunft der Kriegsführung sprechen werden. Also wenn man sich dieses Arsenal an Köpfen, und das ist noch längst nicht alles, also es ist davon auszugehen, dass einige nicht genannte Philanthropen trotzdem dabei sein dürften. Ja. Und diese Philanthropen stehen in Anführung und sind selbsternannte, ganz klar. Und man will sich auf die Kriegsführung des Westens gegen Osten, Russland und so weiter konzentrieren. Ja, und hier kommt eben der Link jetzt auch, dass diese beiden, WEF und Bilderberg, unmittelbar doch auch zusammenarbeiten. Ich meine, die Namen auf den Listen ähneln sich ja auch. Denn die Tagesordnung der Bilderberger, die wird festgelegt von einem gewählten Lenkungsausschuss. Und zu diesem Lenkungsausschuss gehört auch der Präsident des Weltwirtschaftsforums, also der Nachfolger von Klaus Schwab, Borge Brende.
Logisch, Geld regiert die Welt. WEF, ganz klar übersetzt, der Milliardärsclub, die wie gesagt ab und zu ihre Messe machen, das nennt man dann Weltwirtschaftsforum. Und dieser Milliardärsclub hat das Geld. Geld regiert die Welt und die Politiker, die dort kommen, die Frau von der Leyen oder irgendwelche Minister, die von mir aus ein paar Millionen schwer sind, das sind ja im Verhältnis arme Schlucker. Das sind ja nicht diejenigen, die entscheiden, sondern das sind ja Leute, die haben ein Vermögen, was deren Herren teilweise am Tag an Zinserträge und an Spekulationsgewinnen einfahren. Und damit ist eigentlich auch relativ klar zu erklären, die Macht liegt beim Geld.
Ganz kurz noch, eigentlich sind wir schon zu Ende, aber diese Meldung möchte ich euch noch mitgeben, weil sie ab morgen aktuell wird. Der ADAC informiert, Urlauber aus Deutschland mit Reiseziel Schweiz müssen sich im Juni auf einen gesperrten Streckenabschnitt der A1 einstellen. Dieser Autobahnabschnitt zwischen Avenches und Payerne, der wird ab morgen voll gesperrt. Warum? Es findet eine Militärübung der Schweizer Armee statt. Und diese Militärübung, die heißt Alpha Uno. Und was passiert da? Auf der A1 starten und landen dann Kampfjets. Der Verkehr wird umgeleitet und das ist der Schweizer Kanton Waadt, Diese Strecke wird für die Öffentlichkeit für den Juni nicht befahrbar sein, also ein paar Tage im Juni, nicht den ganzen Juni. Und da werden natürlich eine Menge Staus kommen. Ja, Hintergrund vielleicht noch, das meldet die Netzwelt übrigens. Unser Nachbarland probt den militärischen Ernstfall, will auf besagtem Streckenabschnitt das Starten und Landen mit Kampfjets des Typs FA-18 trainieren, um herauszufinden, ob das Fluggerät im Ernstfall auch abseits von Flughäfen einsatzbereit ist.
Ja gut, das wissen Sie, dass Sie die Dinger da runterkriegen. Viele von diesen Autobahnen sind ja so schon konzipiert, dass man sie nutzen kann, die Mittelleitplanken rausnehmen kann, damit sie landen können, und zwar weit größere als kleine Kampfflugzeuge. Was mich so wirklich beeindruckt, ist, dass hier die Schweiz interessanterweise jetzt gerade den Krieg übt als unabhängiges Staatensystem. Und die Schweiz momentan so in den Medien immer mehr auftaucht, so deutlich, wo man ja am Anfang immer gesagt hat, autark, alles wunderbar, das ist ein großes, freiheitliebendes Land und da passiert relativ wenig. Und dieses Outen, was jetzt stattfindet, dass genau dort WEF und die ganzen Geschichten mit den internationalen Gesundheitsvorschriften, WHO und so weiter, dass gar kein Hehl mehr draus gemacht wird. Und ich frage mich, welche Beschleunigung da gerade angesetzt wird.
Andreas, ich danke dir für deine fachlichen Informationen zum Schluss dieser Sendung. Auch deine Fragen sind ja irgendwie Informationen, die zu einem Ziel führen.
Ja, ich habe auch mehr Fragen als Antworten, aber wir sind ja dran.
Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Bleibt in eurer Kraft, wie wir das trainieren können. Darüber wieder mehr im Abendgebet. Dankeschön. Danke dir.
Ich danke dir. Und jetzt werde ich dir erstmal das Video schicken, dass du es nicht wieder vergisst.
Eieiei, kriege ich schon wieder einen auf den Deckel, Mann.